Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Sesshin ist ein Akt der Selbstliebe, würde ich mal sagen. Auch wenn es manchmal nicht so ganz so erscheint. Ja. Für viele ist Sesshin auch mit sorgenvollem Blick begleitet. Halte ich das durch? Oder so. Das sind so komische Gedanken, die uns kommen. Ja. Dabei geht es doch eigentlich nur um Sitzen, bisschen Arbeiten im Garten, Kinn hingehen, achtsam essen, schweigen. Eigentlich alles Wohltaten für uns. Ja, also warum begleiten uns manchmal so gewisse Sorgen, wenn wir Sesshin üben? Und ist ja auch so, dass uns die Leute nicht gerade die Bude einrennen zum Sesshin, weil sie da irgendwas gehört haben. Man hört sogar Stockschläge und sowas, ja. Ja, und da ist dieser Aspekt der Selbstliebe, der geht da manchmal unter in der Gerüchteküche dessen, was so ein Zen-Sesshin umgibt. In Wirklichkeit üben wir uns in Selbsterkenntnis und in Selbstliebe. Und zwar als Grundlage dafür, dass wir überhaupt in Beziehungen liebesfähig sind. Ja. Im Buddhismus kennen wir vier Arten der Liebe. Das eine ist Metta oder Maitri. Das ist die Liebe, die wir uns in erster Linie erstmal selbst zuwenden. Und uns selbst Liebe zuwenden bedeutet, aufzuhören, vor uns selbst zu flüchten. Also vieles, was wir im Leben veranstalten, sind Ausweichmanöver. Wir wollen uns, so wie wir nun mal sind, uns nicht stellen. Und dann gibt es da die Social Media und die YouTube-Filme und alles Mögliche, was wir uns stattdessen angucken können. Und da brauchen wir den Blick auf uns selbst nicht zu riskieren. Und nach einer gewissen Zeit ist man dann da ausgelaugt und merkt, das war irgendwie doch was Schales, was dann geblieben ist. Kein großer Erkenntnisreichtum, sondern eher ein Verdödeln unserer Zeit. Und der Buddha und auch verschiedene Meister haben uns darauf hingewiesen, dass die menschliche Existenz als solches schon mal eine Kostbarkeit darstellt. Und noch kostbar ist es, diese Kostbarkeit zu nutzen, um auf dem Gebiet der Selbsterkenntnis voranzuschreiten. Insbesondere sind da die fünf Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens, die einer tiefen Durchdringung wert sind, weil sie der Ausgangspunkt dafür sind, dass wir uns zu einem Etwas definieren. Wir geben unseren Bildern von uns selbst Namen, was wir sind, beruflich, in der Rolle, in der Familie, wo auch immer. Wir drücken uns da eine Reihe von Labeln auf und mit denen identifizieren wir uns. Und dieser Prozess der Identifikation verhindert, dass wir tiefer schauen. Dass wir beispielsweise das Wesen unseres Körpers wirklich erfassen, dass wir das tun, was der Buddha nennt, den Körper im Körper betrachten. Wenn wir das ernsthaft tun und nicht nur an unseren Organen und physischen Befindlichkeiten entlang streifen, sondern wirklich das Wesen unseres Körpers erfassen, dann kommen wir ja nach kurzer Zeit zu dem Schluss, dass das, was wir für einen isolierten Körper halten, in Wirklichkeit das kollektive Produkt des ganzen Universums ist. Nur bis wir zu dieser Schlussfolgerung vorgedrungen sind, vergeht erstmal etwas. Da sind verschiedene Stufen der Identifikation da zwischengeschaltet, die wir erstmal orten können und sollten, um uns von der Betrachtung zu befreien, dass unser Körper eine objektive, isolierte Daseinsweise darstellt. Und genauso verhält es sich mit anderen Skandhas, zum Beispiel den Gefühlen. Gefühlen sind in unserem Körper zu verorten, das ist der Ausgangspunkt davon. Und gleichzeitig haben die Gefühle noch viel stärker als die Körpervorgänge das Zeichen der Vergänglichkeit aufgeprägt. Sie schwirren in uns herum, machen uns auf bestimmte Bedürfnisse aufmerksam. Das ist der positive Teil davon. Und gleichzeitig halten sie uns auch gefangen, indem wir uns mit bestimmten Gefühlen identifizieren, die wir nicht bereit sind, loszulassen oder in Frage zu stellen. Und dann verlieren wir die Vergänglichkeit der Gefühle aus dem Blick. Wir kriegen dann nicht mit, dass unsere Gefühle, die wir benennen, der Ausdruck von mindestens 140 verschiedenen Peptidreaktionen in unserem Körper sind. Also Botenstoffe, die da ständig in uns reagieren und uns den Eindruck geben, ah, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich unglücklich, jetzt bin ich betroffen, jetzt bin ich, was weiß ich, da bin, ja. Das sind alles nur sprachliche Abbildungen von diesen Vorgängen, die in unserem Körper stattfinden. Und auf die natürlich das, was wir denken, auch Einfluss hat. Und da sind wir dann beim nächsten Bereich des Anhaftens. Da haben wir so einen Gedanken bekommen und sagen, 1, 2, 3, meins oder sowas, 3, 2, 1, meins. Das ist mein Gedanke. Und am liebsten würden wir uns den patentieren lassen. Dabei die Gedanken kommen und gehen, keiner weiß, woher sie kommen. Ja. Sind flüchtig, wenn man so will. Aber sie sind trotzdem schön. Ich habe den Roshi, meinen Lehrer, mal gefragt, ob wir als Zen-Studenten uns mit Philosophie, also der Wissenschaft von der Freude am Denken, ob wir uns damit befassen sollten. Und ich habe gesehen, dass er so ein Bücherregal hatte, wo sehr viele philosophische Texte drin standen. Und ich wusste ja auch, dass er Philosophieprofessor in Kobe gewesen ist, großen Stadt in Japan, an der Uni von Kobe. Und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht notwendig. Braucht man sich nicht mit zu befassen. Da habe ich ihn gefragt, aber wieso? hast du denn hier so viele Philosophiebücher rumstehen? Ja, ich liebe Philosophie. Also, wenn ihr es liebt, ist es okay, ja. Aber es ist eigentlich für die Praxis nicht von Bedeutung, ja, sagte er. Und dazu muss man wissen, dass unser Roshi ein langer Student von Isamatsu war. Isamatsu und Keiji Nishitani sind so die beiden Hauptbegründer der Kyoto-Philosophischen Schule gewesen. Ja. Und der Roshi hat in den Anfangsjahren seines Studiums an der Hanazono-Universität, das ist die Universität, die zum Yoshinji gehört, studiert, und da hat er Buddhismus studiert. Und das fand er langweilig. Der Isamatsu, der hatte zu Hause so einen Gesprächskreis. Sie trafen sich da immer am Wochenende. Und da konnten Fragen aller Art zum Leben gestellt werden. Und der Roshi ist dann jedes Mal dahin gegangen. Einmal die Woche Isamatsu. Und ja, von Isamatsu stammt jetzt auch das, was ich hier als Koan-Text vorlesen wollte. Der sagt nämlich in einer Schrift, die heißt Ultimative Krise und Auferstehung. Das ist ja was, was uns auch interessiert, ja. Da sagt er, unsere tatsächliche Seinsweise, egal wie sie auch sein mag, ist eine bestimmte. Das heißt, sie ist etwas. Solange sie etwas ist, ist sie ein Selbst im Sinne von Ich, das einer Art Definition und Knechtschaft unterliegt. Vor allem müssen wir zu dem Selbst erwachen, das durch nichts eingeschränkt ist. Nehmen wir an, stehen reicht nicht aus, sitzen nicht, fühlen reicht nicht aus, denken nicht, sterben hilft nichts, leben auch nicht. Was soll ich dann tun? Hier ist die letzte, einzige Barriere, gegen die man gedrückt wird, um sich zu verwandeln und die man durchdringt, während man sich verwandelt. Zen kennt bisher unzählige alte Fälle oder Koan, nicht nur die traditionellen 1700 Fälle. Und sie alle lassen sich auf diese einzige Barriere reduzieren. Ja, im Zen geht es also um geistige Barrierefreiheit. Barrierefreiheit ist ja etwas, was angestrebt wird bei öffentlichen Gebäuden und so, dass auch Leute mit bestimmten Einschränkungen Zugang haben zu diesen Gebäuden. Was unsere geistige Entwicklung angeht, befinden wir uns in einer ähnlichen Lage. Wir brauchen Unterstützung, um bestimmte Barrieren durchdringen zu können. Also, wir wünschen uns Barrierefreiheit. Aber Barrierefreiheit verlangt irgendwie ein Tribut von uns, nämlich, dass wir uns dafür einsetzen. Ich habe von manchen meiner Schüler gehört, dass die Koan ihnen keine Handreichung bieten, in diesen barrierefreien Raum vorzustoßen. die sind irgendwie zu alt oder nicht alltagstauglich oder man hat zu wenig Konversation darüber. Man sitzt dann viel zu lange alleine drauf rum. Die arbeiten nicht so richtig im Harra weiter, wenn man sie beatmet und so weiter. Also Koan-Schulung, der Klassiker in der Rinzai-Tradition, um zum barrierefreien Raum vorzustoßen, ist für viele heute moderne Menschen irgendwie scheinbar keine Hilfestellung. Ja. Dauert zu lange und so weiter. Und es wird ja auch damit argumentiert, dass der Buddha keine Koans gehabt hat. Ja. Er hatte wahrscheinlich welche, aber nicht überliefert. Der Buddha hat es ja geschafft, der saß dann da alleine, ja. Und die Frage ist, ob man nicht ganz alleine zum Erwachen vorstoßen kann, ja. Wozu irgendwelche Lehrer, die da rumlabern und so weiter. Man kann es doch vielleicht auch gut alleine schaffen, ja. Und der Hisamatsu, der sagte auch, obwohl üblicherweise das einsame Erwachen ohne jeden Meister oftmals als unwahres Erwachen zurückgewiesen wird, würde ich aus diesem Grund darauf bestehen, dass gerade dieses einsame Erwachen ohne Meister das Erwachen im letztgültigen Sinne darstellt. Das sage ich, weil es unser wahres Selbst ist, was Meister genannt wird, und weil kein wahrer Meister irgendwo sonst existiert. Das wahre Selbst ist der endgültige Meister. Ihm geht es darum, dem zu begegnen, ja? Ist dies nun der Fall, so ist das einsame Erwachen ohne jeden Meister, das ich meine, weit entfernt von dem, was im gewöhnlichen Sinne darunter verstanden wird. Shakyamuni soll das Erwachen unter einem Bodhibaum erlangt haben. Und für sein Erwachen gab es eben keinen Meister. Keiner der Meister, bei denen er vorher geübt hatte, war der Meister seines Erwachens unter dem Bodhibaum. Das heißt, der Meister seines Erwachens unter dem Bodhibaum war sozusagen Shakyamunis Erwachen selbst. Die Tradition berichtet, dass, als Shakyamuni zum Erwachen gelangte, er gesagt habe, alle Gräser, Bäume und Länder sind zum Erwachen gelangt. Mit diesen Worten meinte er, nach meinem Verständnis, das, was allem urbildlich sei, sein Meister ist und was Meister genannt wird, im Grunde das Selbst ist. Also es gibt etwas Urbildliches in uns allen, unser wahres Selbst, das Meister genannt werden kann. Alles andere sind äußere Bilder, Vorstellungen, Literaturratschläge und so weiter und so fort. Also zu diesem Urbild vorzustoßen, das ist eigentlich das, worum es geht. Und da sagt der Hisamatsu, der Weg des Seins zum wahren Selbst ist von einer Art, die nirgendwoher gegeben oder gelehrt wird, sondern geboren wird aus dem inneren Kern des Ich selbst. Man könnte es mit dem einer Raupe vergleichen, die sich verpuppt und schließlich ihre Puppenschale durchbricht als Schmetterling. Es ist nicht so, dass die Puppe sich vereinigt mit dem Schmetterling, indem sie sich selbst aufgibt, sondern die Puppe verneint sich selbst, erlangt Freiheit von sich selbst und wird so zum Schmetterling. Inzwischen ist das ja wissenschaftlich untersucht, dass die Imagozellen in der Puppe oder in der Raupe, die bilden am Anfang so eine kleine Minderheit, ja. Und die sind vorhanden, aber sie haben keinen Einfluss. Imago, die tragen also zum äußeren Erscheinungsbild des Schmetterlings bei, ja. Imagozellen. Die geben ihm diese besondere Erscheinung. Und in der Puppe, während die Raupe also sich verpuppt hat zur Puppe und da still steht, beginnt ein innerer Kampf in der Puppe um das Schmetterlingshafte. Und manchmal scheitert er, aber manchmal gelingt er auch. Und er gelingt, indem diese Imagozellen sich zusammentun, zu clustern und sich dann auf Kosten der anderen Zellen, die in der Puppe noch vorhanden sind, ausbreiten, bis sie schließlich den gesamten Raum in der Puppe eingenommen haben. Die Imagozellen. Die Imagozellen sind sozusagen die Träger des wahren Selbst des Schmetterlings. Und dann kann er schließlich aus der Puppe ausschlüpfen. Dann ist die Metamorphose gelungen und abgeschlossen. Und für Hisamatsu ist der entscheidende Punkt, dass in diesem Prozess die Puppe als solche verneint wird durch sich selbst, durch diese Imagozellen, die sich da ausbreiten. Und auch in uns gibt es sowas wie Imagozellen, ja. Auch in uns gibt es etwas, was uns vorantreibt. Hinter allem Geglotze auf YouTube und in den sozialen Medien steht unser Bedürfnis, unser wahres Selbst anzutreffen. Wir versuchen es auf alle möglichen Arten und Weisen. Ja. Manchmal heiraten wir, dann haben wir ein tolles Trainingsfeld, wo wir das lernen können, uns selbst zu verneinen, ja. Und mit neuen Image rauszukommen. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Eltern werden und dann hat man es mit Wesen zu tun, die uns herausfordern, was unsere Liebe angeht. Und nachdem man also das Brutgeschäft mit diesen Eltern und Kindern, nachdem das also viele Jahre gelaufen ist, in meinem Falle 47 Jahre, wenn das dann mal abgeschlossen ist, dann fragt man sich, hat sich dieser ganze Aufwand eigentlich gelohnt? Und er hat sich nur gelohnt, wenn das Spuren in uns selbst hinterlassen hat. Ja. Also, wenn wir auf der Beziehungsebene damit produktiv unterwegs waren, wenn wir gelernt haben, dass ein Kind nicht ein Kind ist und wir es deshalb Kind nennen können, und dann kommen wir auf die höhere Ebene, wo Kind, nicht Kind und integrativer Aspekt zusammenkommen, dann sehen wir das Kind nicht als das süße Baby oder sonst was alles. Nein, wir sehen, dass das Kind ein Abgesandter des Gesamtuniversums ist, wie wir übrigens auch. Und dieses Wiedererkennen in dem Kind, das hilft uns, uns weiterzuentwickeln, auch über unser eigenes inneres Kind hinaus, ja, weiterzukommen, wie er hier sagt, ja. Also, die Puppe verneint sich selbst, erlangt Freiheit von sich selbst und wird so selbst zum Schmetterling. Der Schmetterling aber ist das Eigentliche. Das ist vergleichbar dem Buddha im eigentlichen Sinne des Buddhismus. Das heißt, dem wirklichen, dem definitiven Buddha. Vom Standpunkt der Puppe scheint es, als ob der Schmetterling als sowohl Ausgangspunkt als auch Ziel ihrer Transformation etwas anderes außerhalb der Puppe sei. Aber er ist nichts anderes als das, was bei ihrem Durchbruch aus ihrer Hülle sich entwickelte. Es gibt keine andere handelnde Ursache. Für jede Puppe ist der Schmetterling ihre eigene ursprüngliche Form, der Weg ihres eigenen wahren, wirklichen Wesens. Es gibt keinen Buddha außerhalb dieses ganz alltäglichen Wesens, der da frei wandelt und handelt inmitten dieser Welt. Dies und nur dies ist der wahre Buddha und dies ist auch der wahre Kern dessen, was im Buddhismus Rückkehr genannt wird und was im letzten der 10 Ochsenbilder ausgedrückt ist. Ihr kennt diese Ochsenbilder. Und im letzten der Ochsenbilder ist es ausgedrückt, ja. Die Rückkehr, ne, auf den Marktplatz, die Rückkehr in ihrem eigentlichen Sinn muss die Rückkehr des Ich selbst sein. Dies und nur dies ist das Handeln des Bodhisattva. Das heißt, er passt sich den Wegen der gewöhnlichen Leute an. Er hilft jenen, die aus ihren Verblendungen noch nicht erwacht sind, ihr wahres Selbst, ihren eigentlichen Seinsweg zu erfassen, und das ist der Zweck der wahren Rückkehr. Der Buddha ist ein Buddha der Mittlerschaft, insofern als er sichtbar in der Welt erscheint, um den Menschen zu dienen und sie zu belehren. Es ist nicht nötig, an etwas anderes zu denken. In dieser Umwandlung und Rückkehr ist alles enthalten. Dass es darüber hinaus auch so etwas gibt wie ein Buddha, der irgendwo an der Spitze von allem seine Wohnung hat, als Absolutum, ist dem Wesen des Buddhismus gerade entgegengesetzt. Der wahrgenommene Buddha ist nicht der wahre Buddha. Der wahre Buddha ist das zum Erwachen gelangte Selbst. Indem das Selbst verneint wird, tritt es erst wirklich hervor. Ja, soweit. Ja. Und wir fragen uns natürlich, was machen wir da denn nun für konkrete Schritte, ja? Wie können wir das unterstützen? Und ich finde, die Übung in der Sangha ist so eine große Unterstützung, weil wir nämlich gemeinsam an unserem Erwachen arbeiten oder uns dafür einsetzen. Und natürlich heißt es nicht, dass alle gleich auf einmal erwachen. Es ist bei jedem von uns ein spezifischer Prozess. Und trotzdem ist es etwas, was uns alle motiviert und was sich auch spürbar macht in dem Handeln, das wir gemeinsam tun und in dem Üben, was wir gemeinsam tun. Bei dem einen oder anderen fällt das Erwachen dann mal ab wie die reife Pflaume vom Baum. Und bei anderen, da dauert es halt noch ein bisschen, aber nicht weiter schlimm, weil das Erwachen auch nur ein Durchgangsstadium ist. Ja. Zum Schluss kommen wir alle in der Normalität des Lebens wieder an. Und das ist der reifste Zustand, den wir in dieser Form, in der wir existieren, einnehmen können. Dass wir wieder ganz normal sind und daran unsere Freude haben. In der Zeit, wo wir normal waren und das Erwachen noch nicht erlebt haben, da hatten wir am Normalsein keine so richtige Freude, ja? Weil wir gespürt haben, dass da noch was fehlt. Das ist auch gut so, dass wir das so spüren. Aber letztendlich geht es darum, einmal diesen ganzen Kreislauf zu durchlaufen, der Selbstverneinung und schlussendlich der Rückkehr zu dem eigenen Selbst, dass man das spürt, ja, dass man da angekommen ist, dass man sieht, das, was ich bin, das bin ich mit allem anderen hier zusammen. Ich bin nicht davon getrennt. Was mein Wesenskern ausmacht, ist die Wesensgleichheit mit dem Teppich hier und mit allen Menschen, die hier sitzen. Das sind alles meine nahen Verwandten. Wenn ich zu dem Punkt vorgedrungen bin, dann gibt es nichts mehr, wofür ich mich schämen müsste oder wo ich mit Defizitbewusstsein unterwegs sein müsste. Ja. Also, es gehört alles zu unserer Natur dazu. Das Problematische wie das Erfüllende. Und wir alle haben diese wunderbare Gelegenheit bekommen, dadurch, dass unsere Eltern uns das Leben geschenkt haben, zu diesem Erwachen vorzudringen. Und wir sollten die Zeit wirklich nutzen. Das ist die Auffassung der Meister. Es lohnt sich, ranzugehen an Speck und etwas für sich selber zu tun, sich selber zu lieben, dadurch die Liebesfähigkeit zu entwickeln, dass wir einen Partner, eine Partnerin lieben können und darüber hinaus schlussendlich, dass wir alle unsere Verwandten, die wir Sangha nennen, lieben können. Diese Liebesfähigkeit zu kultivieren, ist eine wichtige Aufgabe, die wir im Leben haben. Und das ist etwas ganz Natürliches, dass uns das begegnet und herausfordert. Und es ist schön, wenn wir dem nicht mit so einer Flüchtlingsmentalität begegnen. Dass wir allen möglichen Aspekten von uns meinen, den Rücken kehren zu können. Und meinen, uns damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Nein. Diese Liebesfähigkeit entsteht gerade, weil wir uns mit all diesen Aspekten tatsächlich konfrontieren. Und soweit wir uns damit konfrontieren. Denn wenn wir uns nicht konfrontieren, dann schlägt uns das irgendwie als Stein auf dem Wege entgegen. Und wir müssen anhalten und Therapie machen, ja. Also, ich plädiere dafür, dass man sich bei Zeiten umdreht und nach innen schaut und sieht, was da alles los ist. Und wir haben ja die Unterstützung unserer Partner und der ganzen Sangha, um das aufzuklären und aufzuhellen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo es so im Außen auch mal so richtig dunkel aussieht und perspektivlos und die Leute sagen, Klimakatastrophe interessiert mich nicht, ja. Die Lemminge gehen ja auch weiter, das muss ja seinen Sinn haben. Und das ist so, sagen wir mal, etwas, was schwer anzuschauen ist. Aber das, was wir in uns an Freude, Frieden, Glück entwickeln, das hat eine Strahlkraft, die auch in diesen Raum da zurückwirken kann. Ja. Und gerade jetzt sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass der Weltfrieden in unserer Hand liegt. Nicht da bei den anderen, die jetzt von 280.000 Bundeswehrsoldaten auf 460.000 ansteigen wollen, weil sie da ein Feindbild kultivieren, aus dem sie nicht rauskommen. Ne? Weil sie sich in Gegensätzen bewegen und nicht integrativ auf das Weltgeschehen schauen können. Diese Menschen sind bedauernswert. Sie verdienen unser volles Mitgefühl, aber sie sollten nicht unsere Leitfiguren sein. In dem Sinne wünsche ich uns allen gute Kultur unseres eigenen inneren Lebens. Hi!
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.